Wir machen eine kurze Zeitreise. Keine Angst, sie ist nicht lang. Wir erinnern uns einmal an unseren Morgen. Also ihr seid aufgewacht, habt euch vielleicht etwas gedehnt, nochmal gegähnt. Und dann hattet ihr auch ganz automatisch plötzlich euer Handy in der Hand? Ich kenne das auch. Ohne mich bewusst dazu entschieden zu haben, öffne ich schon die erste App und zugegeben, oft ist das bei mir Insta. Es ist nicht mal so, dass ich bewusst wahrnehme, was ich mir da eigentlich anschaue. Dafür bin ich ja eh noch viel zu müde. Aber mein Tag beginnt sehr oft genau damit. Ich scrolle. Und ehrlich gesagt endet mein Tag auch genau damit. Und in den Stunden dazwischen bin ich auch ziemlich viel online. Und was genau das mit unserer mentalen Gesundheit so anstellt, darum geht es jetzt. Ich bin Stella und du hörst eine neue Folge How It Works, präsentiert von Die Techniker. Social Media hat einen Einfluss auf unsere mentale Gesundheit. Das sind keine Breaking News, viele von euch haben davon schon gehört oder spüren es selbst. Aber was genau wir hier eigentlich spüren, das ist ambivalent und keineswegs schwarz-weiß. Marlin erklärt es uns hier etwas genauer.
In letzter Zeit denke ich irgendwie voll viel über mein Verhältnis zu Instagram und TikTok nach. Ich bin verständig online, vor allem wenn ich eine Pause vom Lernen brauche. Aber es stresst mich halt auch voll. Ich scroll dann so durch Videos und Posts und oft merke ich, dass mir die Inhalte gar nicht mal so gut tun. Ich sehe da dauernd die perfekten Körper, perfekte Leute, die ihr Leben komplett im Griff haben. Die sind ständig irgendwo im Ausland oder im Urlaub und ja, mich setzt das voll unter Druck. Und das Ding ist ja, ich habe ja nicht mal die Kontrolle darüber, was ich angezeigt bekomme. Also Instagram und TikTok spielen mir ja nicht nur die kreativen, inspirierenden Sachen, die mich motivieren auf meinen Feed, sondern eben oft auch Inhalte, die mich eigentlich nur runterziehen. Manchmal genieße ich es, einfach abzuschalten und mich berieseln zu lassen und dann inspiriert mich Social Media voll. Aber dann gibt's halt auch immer wieder diese Momente, wo ich merke, dass ich mich nach dem Scrollen eigentlich leerer fühle als vorher. Und mich nervt vor allem, dass ich es nicht schaffe, die Apps einfach mal zu ignorieren. Ich will halt irgendwie nichts verpassen, weil Social Media ist halt einfach so eine Art sozialer Treffpunkt geworden und gehört zum 21. Jahrhundert halt einfach dazu. Manchmal habe ich aber das Gefühl, ich verliere mich voll darin, anstatt wirklich was davon zu haben. Trotzdem verzichte ich nicht drauf und will ich auch gar nicht, weil Social Media hat ja auch seine Vorteile. Aber ich hadere schon mit mir selbst, weil mir klar ist, dass meine Nutzung zeitweise wirklich voll problematisch ist. Fast schon wie so eine toxische Beziehung, so ein ständiges Hin und Her zwischen ich will und eigentlich sollte ich mal weniger und ja, damit muss ich gerade irgendwie klarkommen.
Und was Marlin hier beschreibt, das kennen sicherlich viele von euch. Mir ist es keineswegs fremd. Dieser Spagat zwischen positiver und negativer Nutzung ist eine Herausforderung. Aber es gibt Hilfe. Man kann sich aufklären und dann Verantwortung übernehmen für sich selbst und sein Verhalten. Und wie das gelingen kann, das bespreche ich heute mit meinen zwei Gästen. Dr. Hannes Vincent Krause ist Psychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Weizenbaum-Institut. Er forscht zu Wellbeing im Zeitalter der sozialen Netzwerke. Dr. David Surges ist Diplompsychologe und als Experte für psychosoziale Gesundheit im Gesundheitsmanagement der Techniker Krankenkasse unterwegs. Lieber Hannes, lieber David, schön, dass ihr heute bei mir seid.
Hallo. Ja, schön, dass wir da sein dürfen.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Wir müssen natürlich direkt fragen. Wir treffen uns jetzt um 10 Uhr morgens. Der Tag ist noch nicht so lang. Wart ihr heute schon online unterwegs? Und falls ja, wie hat sich das für euch angefühlt?
Ja, aber natürlich war ich heute Morgen schon online. Kann jetzt auch nicht leugnen, dass es die allererste Handlung ist, die ich gemacht habe, nachdem ich aufgewacht bin, meinen Wecker ausgestellt habe und direkt bei Insta war, E-Mails gecheckt habe. Klar, es integriert in unseren Alltag. Es ist ein Ritual, es nicht mehr irgendwie wegzudenken.
Das gilt für mich auch. Auch ich war schon online. Ich lese morgens immer zum Frühstück ein Newsletter und war auch bei Instagram. Zum Glück nicht so lange, aber ja, wie Hannes sagte, es gehört irgendwie dazu.
Und damit gehen wir auch direkt rein. Was Marle uns nämlich erzählt hat, dieses ständige Ringen ja um einen guten und selbstbestimmten Umgang mit der Technologie, das kennen ja viele. Was ist denn daran überhaupt so schwer?
Das Spannende ist ja, dass die Social-Media-Apps genau darauf aus sind, unsere Aufmerksamkeit und unsere Zeit in Anspruch zu nehmen. Das sind Netzwerke und die funktionieren nur, wenn da Leben ist. Also wenn die Leute aktiv sind, wenn etwas gepostet wird, wenn Inhalte da sind und dafür brauche ich Leute, die online sind. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist das Netzwerk tot. Die kennen wir auch aus der Vergangenheit, wo das so ist. Und deswegen versuchen die Unternehmen, die dahinter stehen, uns auch in diese Apps zu locken und dort zu binden. Das muss man wissen.
Das grundlegende Design von diesen Plattformen baut quasi auf ganz, fast schon so auf ganz klassisch psychologischen Konditionierungsmechanismen an. Wir kriegen Content reingespielt, der immer wieder unsere Aufmerksamkeit zieht, der immer wieder für uns interessant und relevant ist. Und wir das Gefühl haben, wir müssen weiter und weiter scrollen, um noch den weiteren interessanten Post abzucatchen immer mehr Zeit damit zu verbringen. Wir kriegen Notifications, die auch in Momenten, wo wir eigentlich offline sind, wieder aus der Offline-Zeit rausreißen und uns wieder tief in den Sog von Content reinspielen.
Das ist spannend, dass du das Thema Notifications ansprichst, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber natürlich versuche ich da so ein bisschen auch diesen Konsum einzugrenzen und habe diese Notifications auch ausgestellt. Aber mich hält das ehrlich gesagt nicht so richtig davon ab, trotzdem in die Apps reinzugehen und dort händisch zu gucken, ob es was Neues gibt. Geht es euch ähnlich oder gibt es dafür vielleicht sogar eine Erklärung?
mir geht es genauso. Ich habe auch gemerkt, dass es mir gut tut, wenn ich gewisse Notifications ausstelle, um nicht wirklich in Momenten, wo ich wirklich offline tief integriert bin in soziale Interaktion, von irgendwas Unnötigem abgelenkt zu werden. Aber klar ist das Bedürfnis da, selbst dann nochmal manuell nachzuchecken, was eigentlich auch nochmal ganz schön verdeutlicht, wie krass ritualisiert Social Media mittlerweile für uns ist, wie selbstverständlich Notifications, Benachrichtigungen von anderen Leuten, wichtige, relevante Informationen über Social Media Teil unseres Lebens sind und wir auch aktiv danach suchen, wenn wir die nicht bekommen.
David, jetzt haben wir ja schon ganz viel über oder schon ein paar Punkte über die Mechaniken und Technologien gesprochen, also beispielsweise Algorithmen, die ja auch irgendwie als Technologie so dahinter stehen und unsere Aufmerksamkeit so catchen sollen. Gibt es vielleicht vertiefend noch weitere Dinge, die ich besser kennen und bestenfalls verstehen sollte, um erstmal primär nachvollziehen zu können, warum mich Social Media so fesselt?
Um das ein bisschen besser zu verstehen, ist, glaube ich, dieser Grundmechanismus wichtig zu kennen, dass wir Zeit dort verbringen sollen auf den Plattformen. Das heißt, diese Algorithmen funktionieren so, dass sie versuchen, mir Inhalte zu präsentieren, die mir vermutlich gefallen, die ich vermutlich mag, die ich vermutlich anschaue, basierend auf meinem bisherigen Nutzerverhalten. Das heißt, wenn ich die ganze Zeit Katzenvideos gucke, werde ich wahrscheinlich auch Katzenvideos ausgespielt bekommen, vielleicht auch mal ein Hundevideo, um so ein bisschen rechts und links zu gucken. Aber sie versuchen sozusagen mir ein Angebot zu machen, was ich sehr wahrscheinlich mag. Und diese Algorithmen funktionieren auch gut. Das sehen wir ja in der Praxis. Wir verstehen sie nur nicht. Das heißt, wir wissen nicht, welche Kriterien da eigentlich genau angezogen werden. Und das Gleiche gilt auch andersrum. Das heißt, wenn ich als aktiver Social-Media-Nutzer etwas poste, wenn Influencer etwas posten, dann versuchen sie auch einen Teil dieser Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich möchte ja, dass das meine Beiträge gelesen werden, meine Videos geschaut werden. Und versuche diesen Post dann so zu gestalten, dass er möglichst attraktiv ist, indem ich bestimmte Hashtags verwende, indem ich vielleicht einen Filter draufsetze. Und dadurch entsteht im Prinzip ein Stück weit eine verzerrte Wahrnehmung, weil ich alles versuche, um eben diese Aufmerksamkeit zu erlangen und dann eben auch nicht eins zu eins die Realität wiedergebe, sondern eben nur einen Ausschnitt darstelle oder sozusagen eine bestimmte Perspektive einnehme, damit es möglichst viele Leute auch sich anschauen.
Also so ein bisschen Aufmerksamkeit um jeden Preis. Und das sagt ja Mahle auch ganz eindeutig, dass Social Media für sie eben nicht nur negative Seiten hat, auch positive. Aber trotzdem ist dieses Konsumverhalten mitunter negativ auch für unsere mentale Gesundheit. Und das merkt Mahle ja auch. Was sagt denn dazu die Wissenschaft? Sind Insta und TikTok wirklich so schlimm oder sind soziale Netzwerke vielleicht sogar besser als ihr Ruf, Hannes?
Gott, das ist die ganz, ganz große Frage, die Gretchenfrage eigentlich. Und das ist eine Frage, die auch in der Wissenschaft sehr, sehr stark debattiert wird. Ganz einfach, weil wir auch in unserer Gesellschaft ein ganz starkes Narrativ haben, dass Social Media an sich was Schlechtes wäre und ein großes Risiko für unsere Gesundheit wäre, gerade für jüngere Generationen, dass es unsere Generation irgendwie in den Ruin treibt, dass wir irgendwie nur noch zu digitalen Zombies wären. Dieser Diskurs wird auch in der Wissenschaft geführt. Häufig eher, habe ich das Gefühl, eher politisch und weniger auf der Empirie basierend. Weil wenn wir uns die Empirie anschauen, also wenn wir uns Studien, die von denen es mittlerweile wirklich zig Hunderte bis Tausende in den letzten Jahren gibt, und die zusammenfasst, dann ist das Bild da relativ uneindeutig. was ganz überraschend ist. Also aus so ganz globaler Ebene zeigen sich wirklich keine eindeutigen Effekte, dass Social Media weder ein großes Risiko für uns ist, noch dass es irgendwelche Benefits mitbringt. Also über die Zeit hinweg haben sich eigentlich eher so Null-Findings eingestellt. Das ist was mich persönlich auch sehr überrascht, weil es eben so um einen starken Kontrast steht zu dem Narrativ, was in unserer Gesellschaft zu Social Media eben da ist. Und ich finde, das zeigt aber auch ganz eindeutig, dass Social Media weitaus komplexer ist, als wir in unserem Diskurs irgendwie häufig drüber sprechen. Also das sind einfach Medien, die auf so wahnsinnig vielen Dimensionen funktionieren, die so unterschiedlich sind, die so krass individualisiert sind. Jeder Homefeed sieht anders aus für die Leute. Es gibt diverse Arten von Content. Und dann zu sagen, Social Media ist per se schlecht, ist einfach extrem schwierig, einfach weil es extrem multidimensional ist.
Und woher kommt dieses Bedürfnis, so ein negatives Narrativ zu spielen?
Das kann man sich fast schon historisch angucken. Das ist im Grunde genommen die Art und Weise, wie unsere Gesellschaft über Technologie und über Medien denkt. Also wenn wir zurückgucken, gab es immer wieder, wenn neue Technologien oder wenn neue Medien aufkamen, erstmal eine ganz große Skepsis. Das hatten wir damals, das hatte man schon ganz, ganz früh, als das gedruckte Wort kam, man hatte Angst vor Büchern, als das Radio kam, hatten die Leute große Angst, als das Fernsehen kam, als das Internet kam. Das ist quasi so eine ganz gängige Reaktion, wenn neue disruptive Technologien in unserer Gesellschaft gespielt werden. Das macht auch Sinn, also ich finde es auch gut, am Anfang kritisch zu sein, nur irgendwann kommen wir an den Punkt, wo diese Technologien einfach da sind und in unserer Gesellschaft wirklich tief verankert sind, und dann hilft es häufig nicht, einfach so sehr eindimensional über Technologien zu sprechen und zu diskutieren.
Es sollte die Diskussion sein, wie wir damit umgehen wollen, weil Social Media ist ein Teil unserer Gesellschaft. Es birgt sicherlich gewisse Risiken, die andere Medien vorher nicht so mitgebracht haben, gerade durch diesen interaktiven und sozialen Aspekt. Aber da muss man als Gesellschaft drüber reden und da müssen wir als Individuum auch jeder für sich einen Umgang mitfinden. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung, über die wir sprechen sollten, weil da auch die Möglichkeiten da sind, um eben einen gesunden, um einen sinnvollen Umgang mit den Medien zu finden.
Dann machen wir doch genau das, dann sprechen wir doch mal darüber. Es bringt also nicht, das Ganze zu verteufeln. Social Media gehört dazu, ist Teil unseres Alltags. Aber wie kann denn dann ein gesunder Umgang mit den Technologien aussehen und ab wann wird es toxisch?
Also für mich ist ein gesunder Umgang ein bewusster Umgang mit den Medien. Das heißt, wenn ich mein Smartphone aus der Tasche ziehe, sollte ich mir bewusst sein, was will ich denn eigentlich machen? Wenn ich eine Information suche, ist es absolut legitim, danach zu suchen. Auch wenn ich mich mitteilen möchte, kann ich das gerne machen. Dann habe ich aber ein klares Ziel und wenn ich das quasi erreicht habe, dann bringt mir das auch was. Wenn ich mich aber so treiben lasse, ne, wie wir das vorhin gesehen haben, und einfach fremdbestimmt in diesen Sog abtauche, dann erlebe ich häufig im Nachgang eine negative Emotion, weil ich das Gefühl habe, irgendwie habe ich die Zeit vergeudet. Ich habe jetzt da eine halbe Stunde gescrollt und irgendwie, ja, nehme ich da nichts Wertvolles mit. Und wenn wir lernen, diesen Umgang zu reflektieren, dann haben wir auch die Möglichkeit, Social Media sinnvoll zu nutzen und dafür zu nutzen, wo wir es eigentlich für wollen.
Das kann ich eins zu eins so unterschreiben. Ich glaube, es geht einfach um einen kritischen und einen aufgeklärten Umgang mit Medien, und zwar einen Umgang, den wir mit allen Medien haben sollten und den wir über die Jahre hinweg auch eigentlich mit allen anderen Medien eigentlich ganz gut gelernt haben. Und ich sehe das ganz eindeutig, dass es bei Social Media neue Challenges gibt, einfach weil die Plattformen anders funktionieren und Eigenartigkeiten mit sich bringen im Vergleich zu anderen Medien und entsprechend neue Fragen aufwerfen, aber denen wir uns stellen müssen, also Fragen wie: woher kommt der Content? Was stecken für Absichten hinter bestimmten Content? Was stecken für Lebenskontexte hinter bestimmten Arten von Content? Also wir sehen häufig einfach nur Ausschnitte aus dem Leben anderer und uns, die das uns irgendwie vorspiegelt, dass wir irgendwie ein gutes Gefühl für die Leute bekommen, die wir dort sehen. Aber eigentlich fehlt uns ganz, ganz viel Kontextinformation über die Akteure, die auf den Plattformen unterwegs sind. Und dieser Kontext ist aber total wichtig, Content auch richtig einzuordnen und zu wissen, was zum Beispiel für massiver Produktionsaufwand hinter Influencer-Content steckt, wie krass verzerrt der ist und wie idealisiert und extrem positiv der ist. Und zu wissen, dass das nicht Realität ist, ist schon mal, finde ich, ein ganz wichtiger erster Schritt, um den Content dann auch für sich gut zu verarbeiten, einordnen zu können und auch sein eigenes Leben korrekt in Relation dazu zu setzen, was wir sehen.
Könnte man denn sagen, auch auf dem basierend, was du gerade gesagt hast, Hannes, dass es Content gibt, der tendenziell eher unglücklich macht und auch Content gibt, der einen jetzt eher inspiriert? Oder ist das nicht so pauschal zu sagen?
Es gibt auf jeden Fall Content, der ganz klar negativ ist, der diskriminiert, der Hass verbreitet, der Gewalt verherrlicht. Das sind natürlich Themen, die ich meinen sollte, die ich am besten auch melden sollte. Darüber hinaus ist es aber auch, glaube ich, sehr individuell, was mir gut tut und was ich brauche. Und das herauszufinden ist eben eine dieser Aufgaben, damit ich da auch einen guten Umgang mit finde.
Klar, es gibt irgendwie extreme Beispiele und auch klar zu erkennende Beispiele von Content, die absolut nicht gut tun, die toxisch sind, die auf den Plattformen kontrolliert werden müssen. Und dann gibt es aber auch ganz viel Gray Zone. Auch in der Forschung fällt es uns total schwer, alleine mal Social Media Content zu klassifizieren. Also überhaupt mal zu sagen, das ist die Art von Content, das ist die Art von Content, das ist die Art von Content. Das lässt sich wirklich nicht gut anstellen, weil ganz verschiedene Layers damit reinkommen. Humoristischer, politischer, Lifestyle, Kunst, Sport wird irgendwie zusammengemixt. Was wir bekommen als individueller User ist dann wirklich auch ganz individualisierter und zugeschnittener Content. Und entsprechend ist dann die Frage danach, was jetzt prinzipiell gut und was schlecht ist, abgesehen von diesem extremen Beispiel, schwierig zu beantworten, sondern liegt dann wirklich eher bei der eigenen, also wirklich bei der eigenen Person zu gucken, zu spüren, so, das tut mir gut oder da überschreitet das jetzt vielleicht eine Grenze. Und das ist eine schwierige Herausforderung, klar.
Aber ich kann mir vorstellen, und das finde ich gerade ganz interessant, das war jetzt gerade so ein kleiner Aha-Moment für mich, dass es eben nicht nur darum geht, welchen Kontext haben jetzt beispielsweise große, erfolgreiche Influencer, den wir nicht kennen, ne? Also sind das jetzt nur, ist es nur das schöne Haus, ist es jetzt nur die perfekte Wohnung, ist es jetzt nur der perfekte Körper, sondern die kennen auch meinen persönlichen Kontext nicht. Nämlich habe ich zum Beispiel Probleme mit beispielsweise einer Essstörung und es fällt mir schwer, diese Körper zu sehen. Das löst bei mir ein Druckgefühl aus, wohingegen genau dieser Content für andere vielleicht motivierend wirken kann. Also ich glaube, man muss da ein sehr gutes Gespür entwickeln, mit diesem Content umzugehen. Aber wie? Habt ihr da ein paar Tipps, die ihr mit uns teilen könnt, wie ich ein bisschen einsortieren kann, welcher Content mir gut tut? Weil häufig ist man ja schon in so einem Strudel, während man auf den sozialen Netzwerken ist. Man reflektiert ja nicht in jedem Moment, hat mir dieser Post jetzt irgendwie gut getan oder nicht?
Ich glaube, was sehr, sehr hilfreich ist, ist zu trainieren, und das gilt nicht nur im Kontext von Social Media, sondern in unserem Leben allgemein, also gut in sich zu hören und gut Emotionen an sich zu erkennen, korrekt zu identifizieren und vor allem auch, und das ist, finde ich, auch ein wichtiger Aspekt, sie auch zu akzeptieren. Ich habe häufig das Gefühl, in unserem Alltag mit Social Media empfinden wir bestimmte Emotionen und wiegeln die ganz schnell ab oder verurteilen die und sind auch total hart zu uns selbst. Also wir haben dann das Gefühl, ich bin neidisch zum Beispiel auf eine andere Person, aber es ist gleichzeitig total schlecht, dass ich neidisch bin. Und allgemein sollte ich bei Social Media nicht so viel sein, weil ich fühle mich da die ganze Zeit neidisch. Und man kommt da in so einen wenig konstruktiven Diskurs mit sich selbst. Ich glaube, was voll schön wäre, ist, wenn man lernt, diese Gefühle zu akzeptieren und das auch zu akzeptieren, dass Neid zum Beispiel Teil von unserem normalen Repertoire ist. Und dann sich auch zu überlegen, warum fühle ich mich eigentlich gerade so? Was ist Neid eigentlich? Also, und Neid ist eine Emotion, die fühlt sich total doof an. Aber die hat auch, also die hat eine Funktion für uns. Die verdeutlicht uns, was uns wichtig ist im Leben. Wir werden jetzt nicht neidisch auf Dinge, die uns einfach absolut nicht interessieren. Also, es ist ein ganz schöner Indikator dafür, für was möchte ich eigentlich? Was ist mir wichtig? Und dann ist es eben eine Emotion, die uns in eine Relation bringt. Wie sieht mein eigenes Leben im Vergleich zu einer anderen Person aus? Und kann uns zum Beispiel aufzeigen, das ist zum Beispiel was ich anstreben möchte in der Zukunft, kann uns motivieren. Und wenn wir uns einfach schlecht fühlen, dann ist das auch Teil von unserem normalen Repertoire. Und dann müssen wir vielleicht einen Umgang damit lernen, das zu akzeptieren und eventuell dann Content zu vermeiden, der das langfristig bei uns auslöst. Vor allem diese negative Erfahrung.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, sozusagen versuchen daraus auch aus den negativen Emotionen zu lernen. Und was da, glaube ich, noch dabei hilft, ist auch zu differenzieren zwischen dem Inhalt, der transportiert wird, und die Emotion, die in dem Post transportiert wird. Also wenn ich jetzt als Beispiel einen Post sehe von jemandem, der einen tollen Urlaub auf einer Yacht hat und die beste Zeit seines Lebens, dann werde ich vielleicht neidisch darauf. Aber ich sollte mich fragen, auf was bin ich eigentlich neidisch? Auf den tollen Urlaub und die tolle Zeit oder auf das große Boot? So, und häufig setzt man das automatisch in Verbindung, dass ich das eine brauche, um das andere zu bekommen. Natürlich möchte ich auch eine tolle Zeit haben, aber brauche ich dafür wirklich ein großes Boot oder reicht es, wenn ich mit Freunden zusammen an der Ostsee campe, jetzt mal ganz plakativ gesprochen so. Und das fällt uns manchmal schwer zu differenzieren, was wollen wir eigentlich und was ist für uns eigentlich der richtige Weg, um dahin zu kommen.
Wirklich zu reflektieren, was dahinter stecken könnte, sich diese Zeit zu nehmen, das ist wahrscheinlich eine gute Idee an der Stelle. Wir haben jetzt also kurz, bleiben wir mal bei diesem Beispiel Neid, auch geschaut, dass das mir auch einen Indikator geben kann dafür, was ich im Leben möchte. Und jetzt ist es ja aber so, dass Menschen, insbesondere Anfang 20, die vielleicht zum ersten Mal von zu Hause ausgezogen sind, die in einen komplett neuen Lebensabschnitt beginnen, wo sich der innere Kompass nochmal neu ausrichtet, wo man gar nicht so fest ist in seinem Wertekonstrukt. Habt ihr insbesondere für diese recht junge Zielgruppe vielleicht ein paar Tipps, worauf man dann via Social Media achten sollte?
Also erstmal glaube ich, da sollten wir uns nicht verrückt machen. Das gehört als Teil sozusagen unserer Gesellschaft dazu. Und das gehört auch dazu, diese Konflikte und diese inneren Auseinandersetzungen zu erleben, gerade in der Zeit, wo ich vielleicht mich neu ausrichte. Es kann mir aber helfen, eben meine Werte auch zu verdeutlichen und eben genau mich mit dieser Frage auseinanderzusetzen, was möchte ich eigentlich?
Ich finde zum Beispiel, dass sich da schöne positive Aspekte von Social Media abzeichnen, eben die Auseinandersetzung mit diversesten Lebensentwürfen und Lebensentwürfen, denen wir vielleicht in unserem Offline-Kontext gar nicht ausgesetzt wären, was für Identitätsexploration super sein kann. Also das Gefühl zu haben, oh, da gibt es Leute, die teilen Lebensentwürfe, die mir gar nicht bewusst waren, vielleicht auch Lebensentwürfe, von denen ich gar nicht wusste, dass man sie ausleben darf. Kann. Ich natürlich eben die Möglichkeit habe, andere Dinge kennenzulernen, die mir mein Offline-Kontext einfach nicht ermöglichen würde. Das ist, also klar, das ist einfach auch eine krasse Herausforderung, weil einfach extrem viel da ist und das kann auch verunsichern. Und auch da ist ein Stück weit Kontrolle auch wichtig und auch ein bewusstes sich damit auseinandersetzen, was habe ich eigentlich gesehen, auch sich die Zeit nehmen, es zu verarbeiten, was möchte ich eigentlich, was davon sagt mir quasi zu und es dann auch ein Stück weit kontrolliert auch gut sein lassen, wenn man merkt, es überfordert einen in der Identitätssuche.
Also Social Media als Instrument, die Welt nochmal wesentlich größer auch zu betrachten und komplexer abzubilden, aus den jeweiligen Kontexten heraus. Jetzt hast du eben von Kontrolle gesprochen und das führt mich direkt zu meiner nächsten Frage. Es gibt ja schon auch durchaus Situationen, die sind einfach durch und durch schlecht für einen, ne? Wo man wirklich merkt, es zieht sich alles in mir zusammen. Ich kann auch hier jetzt irgendwie keine positive Perspektive draus mehr gewinnen. Wie kann ich mich denn online besser abgrenzen? Also einmal, was die Bildschirmzeit betrifft, aber andererseits vielleicht auch, was die Nutzung selbst betrifft. Denn ne, wir haben auch schon den Kontext angesprochen. Für viele ist das jetzt nicht neu, dass wir nicht alles über die Person wissen, die wir da online sehen. Aber trotzdem ist das ja ganz automatisch eine Annahme, die wir treffen und die wir dann mitunter halt in der Situation in dem Moment nicht mehr hinterfragen. Wie kann diese Online-Abgrenzung also funktionieren?
Also vielleicht kurz einmal zum Thema Bildschirmzeit. Es gibt ja irgendwie die große Annahme und es gibt ganze Businessmodelle, die darauf basieren, den Leuten irgendwie Möglichkeiten zu geben, ihre Bildschirmzeit zu reduzieren. Es gibt irgendwie Detox-Maßnahmen und es gibt Apps, die dafür sorgen, dass man die Zeit verringert. Also auf empirischer Ebene, ganz wissenschaftlich betrachtet, zeigt sich tatsächlich eigentlich keine klare Evidenz dafür, dass das wirklich hilfreich ist. Also einfach nur die Zeit zu reduzieren, ist nicht unbedingt der Schlüssel, um mit Social Media besser umzugehen. Klar, da gibt es individuelle Ausnahmen, aber so auf ganz globaler Ebene sind so Bildschirmzeitreduzierungsmaßnahmen jetzt nicht wirklich sinnvoll. Was aber durchaus hilfreich sein kann, ist dann eben reinzugehen in die einzelne Nutzung, sich anzugucken, wo kann ich denn in der Nutzung Kontrolle ausüben? Und es gibt Kontrollmöglichkeiten. Wir können Accounts entfolgen, wir können bestimmte Accounts blockieren. Wenn es ganz, ganz drastisch wird, können wir Accounts melden. Aber trotzdem gibt es auch kleinere Maßnahmen, die wir irgendwie machen können. Wie gesagt, entfolgen. Es gibt Möglichkeiten, auch seinen Algorithmus zu trainieren und aktiv mit dem zu engagen und zu trainieren im Hinblick von zeig mir Content an, der mehr für mich bringt, und vermeide vielleicht Content, der mir absolut nicht weiterhilft. Ich glaube, wenn man da wirklich konkret rangeht, und dazu gehört aber auch eben die Fähigkeit dazu, in sich zu horchen und Gefühle zu richtig einzuordnen, das gehört dazu, und darauf aufbauend dann einzelne Kontrollmaßnahmen, die es einem eventuell ermöglichen, das Beste rauszuziehen.
Ich glaube, die technischen Möglichkeiten, die du gerade beschrieben hast, funktionieren teilweise auch deswegen nicht, weil mir dann Alternativen fehlen. Also dann habe ich zwar die Möglichkeit, Social Media nicht zu nutzen, aber was mache ich stattdessen dann in der Zeit, wenn ich auf die Bahn warte oder wenn ich gerade irgendwie mich langweile? Und da hilft es sich tatsächlich überlegen, in den Situationen, wenn ich nicht zum Handy greifen will, was mache ich stattdessen? Rufe ich vielleicht einen guten Freund, eine gute Freundin an? Ist jetzt auch mit dem Smartphone, aber es wäre zumindest eine andere Form der Kommunikation. Oder gibt es andere Möglichkeiten, die Zeit für mich sinnvoll zu nutzen, um einfach sozusagen nicht immer in diese schnelle Reaktion laufen zu können, ach, dann gucke ich mal eben bei Instagram, bei TikTok, was da los ist. Weil das ist tatsächlich eine sehr niedrige Schwelle. Wir erhöhen die Hürde ein Stück weit durch diese technischen Möglichkeiten. Aber ich brauche immer eine Alternative, die ich sozusagen stattdessen machen kann.
Zum Thema Zeit und vor allem Zeitwahrnehmung, was ich irgendwie total interessant finde in unserem Diskurs zu Social Media, ist immer so ein bisschen diese versteckte Annahme, dass die Zeit, die ich auf Social Media verbringe, dass die per se schlecht ist, und dass die Alternativzeit, die wir stattdessen verbringen können, dass es gute Zeit ist. Dass wir so ein bisschen die Annahme treffen, wenn wir nicht auf Social Media wären, dann würden wir ein interessantes Buch lesen und wir würden im Idealfall noch irgendeinen Workshop belegen und irgendwie unsere Skills noch weiter verstärken. Das ist aber, glaube ich, eine illusorische Annahme, die man da trifft. Ich glaube, wenn man Social Media Zeit reduzieren würde, dann neigt der Mensch dazu, quasi sich Alternativen zu suchen, die einen ähnlichen Need erfüllen. Dann führt es vielleicht dazu, dass wir andere Medien konsumieren. Und ich glaube, wenn wir uns kritisch überlegen, was wäre denn eigentlich, wie würde wirklich nützliche und für mich wohlbefindensförderliche Zeit aussehen, dann wären wir schon ein ganzes Stück weiter. Und dann hätten wir auch was viel, viel Konkreteres, wie du das gerade schon gesagt hast, David, viel konkretere Handlungsoptionen, die wir dann auch ausleben könnten.
Das finde ich so spannend, weil ich als Millennial muss natürlich sagen, dass jetzt jemanden spontan anzurufen, sich für mich natürlich ganz... Also, sorry, aber nein.
Nobody. Kannst du eine Sprachnachricht schicken.
Ja. Aber ich kann mir halt gut vorstellen, dass wenn man einmal für sich festgestellt hat, das würde mir jetzt eigentlich gut tun und mein Ziel ist jetzt gerade, dass mir was Gutes widerfährt, dann habe ich da eine Strategie. Ich glaube, das ist das, was auch hinter dem Kommentar von dir, David, so ein bisschen stand. Ne? Man muss sich halt überlegen und einmal reflektieren, welche Strategien es gibt, die mir gut tun, wo ich eine kurze Bedürfnisbefriedigung vielleicht bekomme. Weil das ist ja auch ein großes Thema bei Social Media. Du kriegst halt super schnell diesen Dopaminausstoß, du hast super schnell das Gefühl, dass du guten, positiven, im besten Fall Content bekommst. Du hast einfach was, ist wie so ein Stück Schokolade manchmal, ne? Einfach damit es einem irgendwie gut geht. Und ich glaube, das höre ich jetzt so ein bisschen raus, es wird nicht funktionieren ohne eine gewisse Reflexion und auch nicht ohne eine gewisse Auseinandersetzung mit den eigenen Gefühlen an der Stelle und mit dem, was man vielleicht auch braucht, welche Bedürfnisse man hat. Social Media kann ja auch wirklich eine gute Zeit sein, ne? Also, dass wir das schon so lange und seit so vielen Jahren jetzt nutzen, das liegt ja auch daran, dass es halt Vorteile für uns gibt durch die Nutzung und dass es uns auch einfach Spaß macht. Reden wir doch mal kurz über genau diese Vorteile. Welche Vorteile sind denn kurzfristig und welche können vielleicht auch langfristig sein? Oder anders gefragt, was ist denn heute das große Potenzial von Social Media?
Einmal die Möglichkeit, dass wir unterschiedliche Lebensentwürfe kennenlernen. Ein wichtiger Punkt, was ganz basal ist, ist der soziale Aspekt bei Social Media, die Möglichkeit, sich mit Leuten zu vernetzen. Vielleicht ein Aspekt, der in den letzten Jahren vor allem irgendwie mit der starken Dominanz von TikTok so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, die soziale Komponente und auch die Netzwerkkomponente. Trotzdem bieten die Plattformen auch immer noch Vernetzungsmöglichkeiten an. Es gibt Chat-Funktionalitäten, die auch super frequentiert genutzt werden. Die Möglichkeit, einfach mit Leuten easy in Kontakt zu kommen, easy Nachrichten hin und her zu schicken, Memes auszutauschen, in Diskurs zu kommen mit anderen Leuten, das sind positive Eigenschaften, die uns auch kurzfristig gut tun und soziale Bedürfnisse befriedigen und auch unser Netzwerk erweitern, auch unser Offline-Netzwerk erweitern können.
Sorry. Hannes, da hat wer gebellt. Wer war das?
Das ist mein Hund, der mir hier Gesellschaft leistet. Der wollte jetzt auch kurz was beitragen.
Was ergänzen.
Genau, der hatte gerade noch einen wichtigen Einschub.
Wie schön. Okay, also das sind kurzfristige Sachen. Fallen dir ein paar langfristige Sachen ein?
Ja, also um vielleicht nochmal bei dem Beispiel von Neid zu bleiben. Neid ist auch nicht nur, wie gesagt, eine negative Emotion, sondern es gibt auch einen positiven Aspekt von Neid. Der hat eben was Selbstmotivatorisches. Wir sehen Lebensentwürfe, die uns vielleicht dazu motivieren, diese auch zu erreichen, irgendwas in unserem Leben zu ändern. Das führt uns unsere Ziele nochmal ganz klar vor Augen. Inspiration ist eine verwandte Emotion und Inspiration ist ein wichtiger Gefühlszustand im Kontext von Social Media. Wir sehen neue Eindrücke, wir sehen neue Informationen, die wir nicht kannten. Das erweitert unseren Horizont. Und das ist an sich ein Gefühl, also Inspiration, was unserem Wohlbefinden gut tut und auch langfristig gut tut. Und da sehe ich schon starke Potenziale bei Social Media.
Ja, das entspricht auch im Kern ja der Grundidee, ne, diese weltweite Vernetzung, und ich kann sozusagen mit einem Klick mit jedem auf der Welt kommunizieren und mich mit Personen, die ähnliche Interessen haben, sozusagen connecten. Die Herausforderung dabei ist ja, dass es erstmal ungefiltert ist. Natürlich gibt es so in den extremen Bereichen auch eine Verantwortung der Anbieter und gibt es ja auch Filterfunktionen. Aber im Kern muss ich als Individuum dieses Filtern, was mir gut tut, was mich inspiriert und was mich auch weiterbringt, irgendwie selber tun. Und das müssen wir auch als Gesellschaft lernen. Also wie schaffe ich es eigentlich, genau diese positiven Aspekte mitzunehmen, ohne die Gefahren quasi zu groß werden zu lassen? Und das wird für uns alle und für jeden Einzelnen eine Aufgabe sein. Und dann können wir auch diese Chancen und diese Potenziale nutzen, die du gerade beschrieben hast.
Ganz am Anfang haben wir ja darüber gesprochen, dass man auch früher vor Büchern Angst hatte, vor dem gedruckten Wort. Und heutzutage ist das ja fast schon, also es gibt keine negativen Aspekte mehr, wenn man sagt, das Kind möchte jetzt ein Buch lesen. Dann schreit niemand mehr auf und sagt, Herr Jemine.
Im Gegenteil, es ist eher die Aufforderung, leg jetzt irgendwie dein Telefon weg und lies ein Buch.
Ja, genau.
Ich glaube, irgendwann kommen wir noch an den Punkt, dass es dann heißt, leg Social Media weg und guck lieber Fernsehen.
Oder irgendwann macht Technologie XY nicht, sondern schau doch lieber, was deine Friends bei Social machen.
Ja, so. ja. Höchstwahrscheinlich wird der Diskurs in diese Richtung laufen. Vielleicht noch kurz zu dem, was du gerade gesagt hast, David. Genau, das ist eine Verantwortung, die wir als Gesellschaft mitbringen und die in diversen Bereichen in unser Leben reingespielt werden muss. Wir müssen in der Schule früh damit anfangen, Medienedukation zu betreiben, heranwachsenden Generationen Gefühl dafür geben, wie funktioniert Social Media, wie muss ich mit dem Content umgehen, wie muss ich mit den Medien, wie muss ich die Medien wahrnehmen und einordnen. Und erst wenn wir an dem Punkt sind, wirklich nuanciert mit Social Media umzugehen, dann habe ich auch das Gefühl, dass wir dann weiterkommen und eben diesen Punkt, in dem wir uns tatsächlich irgendwie immer noch befinden, von es ist alles schlecht, man sollte es vermeiden, wir sollten unsere Zeit dort nicht verbringen, wenn wir den vielleicht verlassen und uns eine Ebene tiefer bewegen.
Jetzt haben wir eben auch die soziale Komponente einmal angesprochen, also Social Media oder soziale Netzwerke als Kommunikationsmedium. Verpasse ich denn wirklich was, wenn ich nicht online bin, oder wird mir das eher suggeriert?
Also das wird auf jeden Fall suggeriert, weil dann habe ich auch ein Interesse, sozusagen nochmal ein Video zu gucken. Vielleicht ist da genau das, was ich brauche. So funktionieren diese Medien. Aber man muss auch sagen, dass gerade in den jungen Generationen durchaus auch in Social Media Trends entstehen und die für junge Menschen auch, ich will nicht sagen, ein Teil der Identität ist, aber ein sehr wichtiges Teil von dieser Bewegung in Anführungszeichen zu sein. Und wenn ich dann nicht dabei bin und nicht mitreden kann, dann kann das durchaus auch wieder eine Belastung sein. Dann habe ich tatsächlich das Gefühl, ich bin nicht dabei, ich bin nicht Teil, ich verpasse vielleicht was.
Also ganz ohne geht es dann irgendwie auch nicht?
Nee.
Einfach weil sehr viel sozialer Diskurs einfach stattfindet auf den Plattformen. Und Diskurs, aus dem man sich ein Stück weit nicht rausziehen kann. Das ist halt einfach so, ja.
Dann kann man sich ja vielleicht an genau dieser Stelle auch mal kurz hinterfragen und dann sagen, verpasse ich jetzt wirklich was? Wird mir das suggeriert? Vielleicht kriegt man allein diese Frage einmal vorher irgendwie hin, und das hilft dann schon dabei, diese Kontexte ein bisschen besser einzuordnen und zu gucken, okay, will ich das jetzt bewusst konsumieren? Da sind wir wieder ganz am Anfang bei dem, was ihr auch gesagt habt, ne? Oder ist das eher so eine Ablenkungsstrategie vielleicht mitunter? Jetzt haben wir ja ganz viel darüber gesprochen, wie man als User Social Media so für sich nutzt, ne? Und vor allem auch so nutzt, dass es eventuell einem gut tut. Aber was tut man denn, wenn man gleichzeitig eben nicht nur Empfänger ist, sondern auch Sender? Also wir merken das ja auch alle, ne? Wir treten in Interaktion, wir liken, wir posten selbst, wir kommentieren. Und auch hier ist es ja aber sehr sichtbar, dass es auch viele negative Interaktionen gibt. Also Da frage ich mich natürlich, warum? Sollte nicht irgendwie das Ziel sein, online einfach eine gute Zeit zu haben?
Ja, das möchte man meinen. Also dem ist aber definitiv nicht der Fall. Und das ist auch eine der wirklich der ganz großen, krassen Risiken, die Social Media mit sich bringt. Extrem negative Interaktion, die dort stattfindet auf den Plattformen, die auch immer noch nicht angemessen kontrolliert wird von den Plattform-Providern. Wirklich also für mich eines der größten Brennpunkte in dem ganzen Diskurs, der immer noch angegangen werden muss. Wir wissen einfach über die Jahre hinweg, dass digitale Technologien, jetzt nicht nur Social Media, auch irgendwie Online-Foren oder allgemein computermediierte Kommunikation, das Potenzial dazu bietet, die Leute handeln und miteinander in Interaktion treten zu lassen, die sich krass davon unterscheidet, wie sie offline miteinander interagieren würden. Wir haben dort Kontexte, die sind anonym. Wir können quasi, ohne unsere Identität zu offenbaren, rausschreien, was wir wollen und andere Leute angehen. Wir haben wirklich in den geringsten Fällen irgendwelche ernstzunehmenden Konsequenzen zu erwarten. Die Reaktion gegenüber meines Targets, also der Person, gegenüber der ich Hate Speech verbreite, die zeigt die Reaktion nicht sofort. Das heißt, wir haben da so eine kleine Verzögerung drin. Das sind alles wichtige Aspekte, die das fördern, dass Leute antisozial miteinander umgehen können auf den Plattformen. Wir haben selbst eine Studie durchgeführt von einem Jahr, in der wir uns mal angeschaut haben, was könnte denn abseits von diesen ganzen technologischen Faktoren dazu führen, dass Leute das machen. Was wir da auch herausgefunden haben, ist, dass Neid tatsächlich auch ein Treiber davon sein kann. Und zwar eine ganz, ganz natürliche Reaktion und eine Emotion, die auf Social Media eine ganz große Rolle spielt, die eben nicht nur dazu führt, dass wir uns schlecht fühlen, sondern die auch als eine Art Abwehrreaktion dazu führen kann, dass wir miteinander unhöflich und antisozial umgehen. Was für mich irgendwie ein ganz schöner Ansatzpunkt ist, abgesehen von diesen ganzen technologischen Faktoren, die wir in der Regel, also da haben wir sowieso wenig Handhabe drüber, die zu ändern, weil das liegt in der Verantwortung der Plattform-Provider. Aber wenn wir eine Emotion haben und einen emotionalen Zustand als Faktor, der dazu führt, dann ist das auch Angriffsfläche für uns selbst und für jeden Einzelnen. Zu schauen, das könnte Neid sein, der jetzt dazu führt, dass ich ein unhöfliches Kommentar verfasst habe. Und entsprechend ein Ansatzpunkt, das in den Griff zu bekommen.
Das Problem ist ja auch, dass ich mein Gegenüber, also den Verfasser, das Opfer, nicht als Mensch wahrnehme oder als Individuum, der vielleicht auch dann Gefühle hat und bei dem das auch was auslöst, sondern eben als nur ein Verfasser eines Posts, der steht irgendwie 1000 Kilometer entfernt und ich nehme den nicht als Menschen wahr. Und das macht es natürlich auch wieder leichter, sozusagen dort mal eben schnell was zu kommentieren, was verletzend ist, dass das vielleicht auch Konsequenzen bei der Person hat, davon bekomme ich ja gar nichts mit.
Ja. Und vielleicht auch ein Gespür dafür zu haben, dass sich auch das auf einem Kontinuum bewegt. Also wir reden voll häufig im Kontext von Social Media von wirklich krassen Fällen von Hate Speech, von Diskriminierung, von wirklich ganz klar zu erkennender antisozialer Interaktion. Aber das Ganze bewegt sich auch auf einem Kontinuum. Also da gibt es viel Grauraum. Also von wirklich unhöflichen, grenzüberschreitenden Kommentaren, die jetzt nicht wirklich richtig drastisch sind, aber die auf jeden Fall einen Ton setzen auf sozialen Medien. Und der auch irgendwann zu einer gewissen Norm werden kann. Und da müssen wir wirklich irgendwie vorsichtig sein, auch wenn wir uns selbst vielleicht nicht begreifen als jemand, der wirklich in so krassen Acts sich beteiligt, aber trotzdem, dass auch ein unhöfliches, grenzüberschreitendes Kommentar auch einfach verletzend sein kann und einen Standard setzen kann in der Interaktion auf Social Media.
Vor allem ja auch in den Kommentarspalten selbst. Ja. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, auf Insta über einen Posting stolpere und ich sehe da schon 2, 3 negative Kommentare, könnte ich mir vorstellen, ist es auch leichter, weiter negativ hier zu kommunizieren. Also es setzt irgendwie schon mal so ein Level, wo ich dann leichter drauf aufspringen kann, wenn es halt in der Kommentarspalte schon negativ ist. Es ist leichter, sich dann so, also sage ich jetzt komplett ohne empirische Evidenz dafür zu haben.
Aber da gibt es tatsächlich Evidenz für, dass du da quasi so das baut einfach Hürden ab, wenn du siehst, andere Leute haben das schon gemacht und entsprechend fällt es dir auch viel, viel einfacher, selbst noch was hinterher zu schießen. Und dann wird es schwierig, wenn wir dann noch Algorithmen haben, die solche Content, wo viel Negativität drunter steckt, in den Kommentaren weiter ausspielt, weil es einfach Engagement ist und Interaktion, dann haben wir mehr von diesem Content, wir sehen diesen Content, wir sind dieser Negativität mehr ausgesetzt und da wird es wirklich schwierig.
Wie kann ich mich denn verhalten, wenn ich das sehe? Also, ne, wir haben eben gerade darüber gesprochen, dass es diese Beispiele gibt, die sehr konkret sind. Wir haben über diese Grauzonen gesprochen. Wie kann ich mich denn verhalten, wenn ich das sehe und vielleicht auch, wenn ich davon sogar betroffen bin? Was sollte ich dann tun?
Also in jedem Fall sollte ich etwas tun. Also nichts tun ist da quasi das Schlechteste. Wenn ich selber betroffen bin, ich sollte es auf jeden Fall melden bei der Plattform. Jede Plattform bietet die Möglichkeit, Beiträge zu melden. Es hilft immer, Beweise zu sichern, sprich Screenshots machen etc., um dann auch etwas im Zweifel rechtlich gegen die Person in der Hand zu haben. Und ich sollte auf jeden Fall auch nicht alleine bleiben mit dieser Belastung. Also mich an Freunde, Bekannte, Familie wenden, eine Beratungsstelle, um dann auch Unterstützung zu bekommen, wie ich damit umgehen kann.
Ja, und auch als Betrachter und als Bystander von solchen Interaktionen ist es auch unfassbar wichtig, auch Verantwortung dafür zu übernehmen, einzutreten für andere Menschen, in den Diskurs reinzusteigen und zu sagen, ey, das ist nicht in Ordnung, das ein Kommentar kannst du nicht bringen, es wird gemeldet und Unterstützung zeigen. Also gerade bei Betroffenen von Hate Speech und von wirklich krassen, drastischen Fällen, aber auch von diesen ganzen Grauzonen, von denen ich gerade gesprochen habe, ist einmal ne, die Attacke selbst sehr, sehr belastend, aber auch gleichzeitig das Gefühl von Leuten, die das sehen, und das wird von Menschen gesehen, keinen Support zu bekommen und keine Zivilcourage zu bekommen. Das ist auch ein super wichtiger Faktor, der das Ganze noch schlimmer für die betroffene Person macht.
Und das ist ja auch dann wieder sozusagen Merkmal von Social Media, dass ich das mitgestalten kann, und genauso kann ich auch den Gesprächston und die Umgangsform mitgestalten, indem ich eben, wie du sagst, Hannes, dann auch klar dafür eintrete, dass eben dann kein Hate Speech stattfindet oder auch das klar benenne und dann sage, dass das nicht in Ordnung ist. Also da bin ich auch Teil der Gemeinschaft und kann das auch mitgestalten.
Jetzt sind wir schon bei ganz konkreten Handlungsempfehlungen. Was ist denn, wenn wir uns an Male, an die Sprachnachricht von Male zurückerinnern, euer wichtigster Ratschlag für alle da draußen und ehrlich gesagt auch für mich, die in diesem toxischen Zwiespalt stecken von ich will Social Media irgendwie nutzen in meinem Leben haben und ich sollte auch mal weniger die Social Media Möglichkeiten nutzen?
Für mich als erster wichtiger Punkt ist, diese beiden Dimensionen klar voneinander zu trennen erstmal. Von ich will und ich möchte, und das sind meine eigenen persönlichen Ziele, und der Aspekt von ich sollte, was wird von mir erwartet, wie reden wir in unserer Gesellschaft über Social Media, was gibt es da für einen Druck, wie mit Social Media umgegangen werden sollte oder nicht. Das klar voneinander zu trennen, Social Media jetzt nicht zu vermeiden, weil man das Gefühl hat, man müsste das jetzt machen und man ist ein schlechter Mensch, wenn man es nicht tut, sondern auf das erste eher hören, zu gucken, wie sehen eigentlich meine eigenen Bedürfnisse aus? Wie möchte ich meine Social-Media-Nutzung gestalten? Und ich habe meine Handlungspotenziale, diese Handlungspotenziale zu erkennen und sie dann umzusetzen. Und das haben wir auch am Anfang drüber gesprochen, eben dieser klare Punkt von einem kritischen und einem bewussten Umgang. Das sind für mich irgendwie so die Keys. Das ist so die Grundlage dafür, überhaupt zu erkennen, was möchte ich eigentlich? Und dann im nächsten Schritt sich zu überlegen, was sind meine ganz konkreten Handlungsoptionen, die ich habe. Und wenn eine Handlungsoption ist, Social-Media-Nutzung tut mir an sich nicht gut, grundsätzlich nicht. Jede Minute, die ich dort verbringe, ist toxisch für mich. Dann ist der wertvollste Ratschlag zu sagen, dann ist diese Plattform einfach nichts für dich. Dann muss es einfach gemieden werden.
Das ist ein Prozess. Die wenigsten werden von heute auf morgen Klick sozusagen den Schalter umlegen können, sondern ich muss auch lernen, diese Achtsamkeit zu entwickeln, zu merken, was will ich eigentlich, was ist mir wichtig, hier bin ich gerade in einem Verhalten, was mir nicht gut tut, jetzt kann ich aussteigen. Und das wird nicht von heute auf morgen passieren, sondern da muss ich mich immer wieder mit auseinandersetzen. Das ist manchmal anstrengend, aber ich glaube, jeder Moment, wo man sieht, okay, jetzt habe ich mich bewusst für das entschieden, was ich eigentlich machen will, ist ein guter Moment und das fühlt sich auch immer gut an.
Hannes, David, schön, dass ihr heute bei mir wart. Vielen lieben Dank.
Ja, vielen Dank dir.
Vielen, vielen Dank, Stella. Danke für das super nette Gespräch.
Das war eine neue Folge How It Works, präsentiert von Die Techniker. Ich bin Stella, schön, dass ihr heute dabei wart. Und wenn ihr noch weitere Tipps rund um eure Gesundheit erhalten wollt, dann hört euch doch gerne noch unsere anderen Staffeln an. Auch hier sprechen meine KollegInnen mit tollen ExpertInnen. Es geht um Ängste, Therapie oder auch die Quarterlife-Crisis. Viel Spaß beim Anhören und bleibt gesund.